Im 2. Jahrhundert vor Christus, da wanderte Antipatros von Sidon in der Gegend seiner Heimat umher durch den Nahen Osten und auch ein bisschen durch Südosteuropa und schaute sich die Gegend an. Er wollte einen Reiseführer für die damalige Welt mit den Top-Sehenswürdigkeiten erstellen. Nun, er ist so ein bisschen herumgekommen und hat 7 Dinge gefunden, die ihn besonders beeindruckt haben. Die 7 Weltwunder der Antike, so werden sie heute bezeichnet. Da kann man sie einmal sehen. Von den 7 Weltwundern steht leider nur noch das, was in der Mitte dargestellt ist, die Pyramiden von Gizeh. Alle anderen sind zerfallen oder zerstört worden. Aber die Welt heute hat sich gedacht, okay, die alten Weltwunder stehen nicht mehr. Und sie haben sich neue 7 architektonische Weltwunder ausgedacht, die heute noch stehen, in verschiedenen Orten, in Rom, in Italien zum Beispiel, in Indien, in Mexiko oder in Peru. Und überall sind verschiedene Gebäude, die bestaunt werden können, von denen gesagt wird, das sind Top-Sehenswürdigkeiten und die quasi in jedem Reiseführer für das jeweilige Land drinne stehen und zu besuchen auch empfehlenswert sind. Es gibt diese bestimmten Wunder, die die Menschen gedacht haben, ja, das ist etwas Gutes. Das sind Dinge, die wir als Wunder bezeichnen würden. Aber ich denke, das ist nicht so wirklich etwas Alltägliches für uns. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass wir hier keine Person von uns haben, die alle diese 7 Wunder oder architektonischen Wunder schon besucht hat. Aber ich denke, es gibt die Möglichkeit, dass auch wir Wunder erleben können. Es gibt die Möglichkeit, dass Wunder auch bei uns wahr werden können. Und das ist das Thema, über das ich heute sprechen möchte, das Gebet. Wenn Wunder wahr werden. Und dabei möchte ich auf 2 Aspekte eingehen. Zum einen auf das Gebet, das Kennzeichen der Gemeinde, und zum zweiten auf das Gebet, die Kraft der Gemeinde. Nun, wenn wir uns einmal überlegen, was macht eine Gemeinde aus? Was ist eine Gemeinde? Und was charakterisiert einen Gläubigen? Und heute so ein bisschen vielleicht durch Espelkamp gucken, diese Zeit, die wir gerade haben, die passt ziemlich gut. Wir gucken in die einzelnen Häuser, in die einzelnen Kirchen und sehen, okay, sonntags ist die Zeit der Gemeinde. Die Christen sitzen in den Reihen, in den Bänken hintereinander. Sie gucken sich vielleicht von hinten an oder gucken den Redner an, der vorne steht, und hören zu und denken vielleicht darüber nach, was der Redner erzählt, und fahren danach wieder nach Hause, kochen vielleicht das Essen, essen zusammen. Das ist Gemeinde heutzutage. Aber ich denke, Gemeinde müsste doch eigentlich viel mehr sein, als einfach nur der Gottesdienst am Sonntag. Als einfach nur das in den Reihen hintereinander sitzen, mehr als nur eine gewisse Zusammenkunft, die sich danach wieder recht schnell auflöst. Und ich habe mir gedacht, okay, wie kann man sich das Ganze vielleicht anders ausmalen? Und im Englischen gibt es einen schönen Spruch, der heißt Back to the Roots. Zurück zu den Wurzeln oder zurück zum Ursprung. Und das habe ich mir für heute oder für die letzte Woche mal vorgenommen. Zurück zu den Anfängen. Lasst uns gemeinsam mal die Anfänge der Christen betrachten und gucken, was für sie Gemeinde war, was für sie Gemeinde ausgemacht hat. Lasst uns zum Beispiel mal Apostelgeschichte 9 angucken. In Apostelgeschichte 9, da lesen wir, wie Saulus von Tarsus sich auf den Weg macht nach Damaskus, um die Christen zu verfolgen. Sein Ziel ist es, möglichst viele Christen zu erwischen, möglichst viele Christen gefangen zu nehmen und diese neue Religion an den Jesus aus Nazareth auszurotten. Er ist auf dem Weg und plötzlich begegnet ihm Jesus. Der auferstandene Jesus begegnet ihm und er merkt, wie falsch er gelegen hat. Er geht trotzdem nach Damaskus in ein Haus und bleibt da erstmal für 3 Tage. Und dann lesen wir in den Versen 10 und 11, dass ein anderer Jünger von Jesus angesprochen wird. Da lesen wir: Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Herr, hier bin ich. Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Die Person, die hier, also der Hananias, der hier diese Worte gesprochen bekommt, der hält eigentlich nicht viel von dem Saulus. Er hat viel von ihm gehört, dass er ein großer Christenverfolger ist und fürchtet sich davor, dahin zu gehen. Aber die Stimme sagt zu ihm: Geh zu ihm hin, denn siehe, er betet. Das, was den Saulus ausgemacht hat, was seine Umkehr deutlich machen sollte, ist, er betet. Er betet jetzt zu Gott. Und das nur, erklärt die Stimme im Folgenden auch, weil er Jesus begegnet ist. Wenn wir uns eine andere Stelle mal angucken, in Apostelgeschichte 12, Entschuldigung, Vers 5, geht die Geschichte schon los. Petrus, der erlebt die Christenverfolgung hautnah. Er wird gefangen genommen von den Führenden der Stadt. Jakobus wird hingerichtet, er wird ins Gefängnis gesteckt. Und wir lesen in Apostelgeschichte 12, Vers 5, so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören zu ihm. Und was macht die Gemeinde in dieser Situation der Verfolgung aus? Sie betet ohne Aufhören für ihn zu Gott. Petrus ist im Gefängnis, aber die Gemeinde, sie trifft sich und betet. Und dann geht die Geschichte weiter. Auf wunderbare Weise kommt ein Engel zu Petrus, befreit ihn von seinen Fesseln, wird aus dem Gefängnis hinausgeführt und Petrus ist frei. Und in Vers 12 lesen wir dann: Und als er sich besonnen hatte, also als er ihm klar geworden ist, dass er jetzt frei ist und rumlaufen kann, er befreit wurde von einem Engel, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Und wir lesen in der Geschichte, dass Petrus quasi mitten in der Nacht, in einer Nacht- und Nebelaktion vom Engel befreit wird, freikommt und zu dem Haus geht, wo die Leute sind, wo viele beieinander sind und sie beten. Es ist ganz einfach, die Gemeinde trifft sich, als sie von Petrus Gefangennahme hören, beten. Petrus ist mitten in der Nacht befreit und sie sind immer noch beieinander und beten. Die Gemeinde Gottes, sie betet. Und wenn wir jetzt mal ganz an den Anfang von der Gemeinde gehen, quasi direkt nach der Himmelfahrt in Apostelgeschichte 1, da hören wir ja, Jesus wird in den Himmel aufgenommen, er ist weg von den Jüngern und die Jünger gehen vom Ölberg hinunter, sie gehen wieder nach Jerusalem hinein und wir lesen in Vers 13 und 14: Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Die Leute, die hier sind, das ist quasi die Gemeinde der damaligen Zeit. Die Leute, die direkt mit Jesus zu tun hatten und die Gemeinde von Anfang an aufgebaut haben. Man könnte meinen, die erste Gemeindestunde der Gemeindestunde. Und was macht diese Gemeinde im ganzen Anfang? Sie treffen sich alle zusammen und beten. Sie halten fest am Gebet. Die Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Und wenn wir uns noch eine andere Stelle angucken, in Apostelgeschichte 2, Vers 42, dann lesen wir kurz nachdem Pfingsten passiert ist und Petrus eine große Rede gehalten hat und viele Menschen zum Glauben gekommen sind, da lesen wir, die Leute blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Die Gemeinde von damals, sie betete. Und das nicht alleine in ihren einzelnen Häusern, in ihren einzelnen Zimmern, eingeschottet von den anderen, sondern gemeinsam. Wir sehen, Gebet ist ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde Gottes. Es ist ein Zeichen, dass man eine Gemeinde ist und dass man zu Gott gehört. Es ist der Weg, um Probleme und Sorgen und Freuden bei Gott abzugeben und zu wissen, dass Gott da ist, dass er uns hält. Es ist die Möglichkeit, wie Juris in seinem Wort erst schon gesagt hat, die Probleme, die man hat, abzugeben. Die Sachen, die einen nicht loslassen, Gott abzugeben und zu sagen, nein, nicht ich möchte mein Leben gestalten und im Mittelpunkt sein, sondern du, Herr, weil du der Herr bist und wir zu dir gehören. Und gerade als Gemeinde, denke ich, ist es wichtig, nicht nur, dass wir als Einzelpersonen beten, das gehört natürlich auch dazu, aber als ganze Gemeinde ist es notwendig, um eine Gemeinde Gottes zu sein. Spurgeon hat einmal gesagt, der Zustand einer Gemeinde lässt sich sehr genau an ihren Gebetsversammlungen messen. Die Gebetsversammlung ist wie ein Gnadenometer, von dem wir das Wirken Gottes unter den Menschen ableiten können. Wenn Gott einer Gemeinde nahe sein soll, muss diese Gemeinde beten. Und wenn er einer Gemeinde nicht nahe ist, ist eines der ersten Zeichen seiner Abwesenheit eine Trägheit im Gebet. Spurgeon sagt, eine Gemeinde, die betet, ist eine Gemeinde Gottes. Und wenn eine Gemeinde sich vielleicht von Gott entfernt, dann sieht man das, dass das Gebet vernachlässigt wird. Dass das Gebet vielleicht nicht mehr an erster Stelle steht, vielleicht andere Veranstaltungen oder Aktionen der Gemeinde, aber nicht das Gebet. Ein nicht weiter bekannter Pastor aus Australien oder Neuseeland, das habe ich in einem Buch gelesen, der hat mal gesagt, an der Anzahl der Leute, die am Sonntagvormittag zum Gottesdienst kommen, kann man ablesen, wie populär eine Gemeinde, ein Pastor oder ein Evangelist ist. An der Anzahl der Leute, die zur Gebetsversammlung kommen, kann man ablesen, wie populär Jesus ist. Er sagt, nicht die Sonntagveranstaltung macht Gemeinde aus, sondern die Gebetsversammlung. Weil es da die Zeit ist, in der wir zu Gott beten. Und das ist die Zeit, in der wir Gott alles zutrauen und ihm alles abgeben. Nicht die Zeit, in der wir am Sonntag hier sind und Predigten hören, sondern die Zeit, in der wir zu Gott beten. Und vielleicht brauchen auch wir ein Umdenken bei uns. Ich frage mich manchmal und bin auch manchmal ein bisschen sehr traurig darüber, warum die Gebetsveranstaltungen bei uns in der Gemeinde auch so schlecht besucht sind. Ist uns das Gebet vielleicht nicht so wichtig, wie es eigentlich sein sollte, wie wir es bei der ersten Gemeinde sehen? Wir haben am Mittwoch eine Gebetsgemeinschaft nach der Bibel- und Gebetsstunde oder am Ende der Bibel- und Gebetsstunde. Wir treffen uns am Sonntag morgens um 10 Uhr, um für den Gottesdienst zu beten und auch für Anliegen, die gerade akut sind, die gerade anstehen, die wir gerade als Gemeinde, die Gerd auch erst genannt hat, haben. Wir haben sogar eine Gebetsgruppe nur von unserer Gemeinde. Die heißt Gebetsgruppe FEBG, nur von unserer Gemeinde. Und da sind, ich habe gestern nachgeguckt, 55 Leute drin. Ja, jetzt wahrscheinlich 56, ich glaube, es wurde einer hinzugefügt. Aber es passen 256 Leute in diese Gruppe. Es können 256 Leute ein Anliegen bekommen und dafür beten. Das Gebet ist nämlich ein Kennzeichen der Gemeinde. Aber ich kann euch eins sagen, es ist nicht nur ein Kennzeichen der Gemeinde. Es ist wichtig und essentiell für eine Gemeinde, aber es ist noch viel mehr. Es steckt noch etwas viel Größeres dahinter. Denn das Gebet ist die Kraft der Gemeinde. Lasst uns mal einen etwas längeren Abschnitt aus Apostelgeschichte 4 lesen. Die Verse 23 bis 31. Moment. Aha. Da sollte das jetzt eigentlich stehen. Tut mir leid. Dann muss ich jetzt auch meine Bibel öffnen. Apostelgeschichte 4, Vers 23 bis 31. Da lesen wir: Und als man sie hatte gehen lassen, also es ist die Situation, Petrus und Johannes werden vom Hohen Rat festgenommen und ihnen wird gesagt, hört auf zu predigen von ihm Jesus, wie könnt ihr nur so etwas tun? Und sie können sie aber nicht länger festhalten und deswegen lassen sie sie dann wieder gehen und sagen ihnen aber, hört auf im Namen Jesu zu predigen. Und dann gehen sie zu den Leuten zur Gemeinde und verkünden ihnen das. Und wir lesen in Vers 23, und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und verkündigten ihnen, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, der du bist, der Gott, der Himmel und der Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hast. Der du den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt hast, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und gegen seinen Knecht Jesus Christus. Und ab Vers 27, jetzt steht es auch wieder an der Wand, wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Gemeinde, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Wir lesen hier, dass die Gemeinde von den Problemen der damaligen Zeit erfahren haben. Es gibt Verfolgung in der Gemeinde damals. Und ihre erste Reaktion ist, sie beten. Sie beten zu Gott. Und lasst uns dieses Gebet mal einmal näher betrachten. Wir lesen am Anfang, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Sie loben Gott und sagen, wir wissen, du hast alles gemacht, alles ist von dir. Aber nicht nur das, sie wissen auch, was Gott damals gesagt hat. Sie fahren fort mit den Worten Davids aus Psalm 2, und zitieren, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist. Die Könige der Erden treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Sie sagen Gott, ja, damals hast du es schon gesagt. Damals hast du schon gesagt, die Leute, sie werden sich gegen Jesus oder gegen seine Nachfolger zusammentun und dagegen arbeiten. Und sie ordnen die Situation, in der sie sind, ganz genau ein. Sie sagen wahrhaftig, Jetzt gerade ist das, was du damals durch David gesagt hast, passiert. Jetzt gerade erfüllen sich diese Worte, weil sich die Könige, der Herodes und Pontius Pilatus, die Stämme Israels und die Heiden, sie haben sich verbündet gegen Jesus, gegen deine Gemeinde. Sie verbünden sich und wollen etwas dagegen tun. Und sie sehen auch ganz genau, das ist das, was Gott bestimmt hat. Sie tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Sie sehen, das ist nichts, was Gott jetzt aus der Bahn wirft. Das ist alles das, was Gott vorher schon wusste. Und was machen sie dann? Sie haben Gott die Situation geschildert, in der sie gerade stecken, und dann folgt eine dreifache Bitte. Zunächst sagen sie Gott: Herr, sieh an, ihr drohen. Guck dir die Situation an, in der wir stecken. Sieh es dir an. Wir haben Probleme in der Gemeinde. Du weißt, dass wir Probleme haben. Und was bitten sie dann? Finde ich persönlich sehr bemerkenswert. Gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Sie sagen: Herr, wir haben diese Probleme. Wir werden verfolgt. Und jetzt beten sie nicht: Lass diese Verfolgung aufhören. Bring uns an einen sicheren Ort. Beschütze uns, dass wir ja keine Probleme haben. Sondern sie wissen, worum es geht. Gib uns die Freimütigkeit, um dein Wort weiterzugeben. Das ist der Sinn, den die Gemeinde sieht. Und sie haben noch eine dritte Bitte: Streck deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Sie sagen: Gott, tu auch du, wirke du. Gib uns die Kraft, dein Wort zu reden, und den Rest tu du. Tu Zeichen und Wunder, damit dein Name gepriesen wird. Und was sehen wir, was passiert, als die Leute das gebetet haben? Die Städte, wo sie sich versammelt haben, sie bebt. Es gibt eine Erschütterung. Gott hört sie und er zeigt, dass er dabei ist. Er zeigt, dass er das, was sie sagen, dass er es versteht und dass er ihnen helfen möchte. Und wenn ich das so lese, dann denke ich mir, wie unbegreifbar und unglaublich es wäre, würde es mal bei uns beben, wenn wir beten. Ich weiß nicht, ob es jemals passieren würde oder ob es jemals passieren wird. Das liegt nicht an uns. Das liegt alles an Gott, was er tut. Aber es wäre eine Erfahrung, die Gemeinde damals gemacht hat. Und es gibt noch eine Folge. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und da habe ich mich gefragt, haben die den Heiligen Geist nicht schon vorher gehabt? Wer ist das denn da, der sich da versammelt? Da waren Petrus und Johannes, wahrscheinlich alle anderen 10 Apostel, die dabei waren. Und wir lesen ein paar Kapitel vorher, sie haben den Heiligen Geist doch schon. Aber hier wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt. Gott zeigt ihnen: Ich bin da. Ich gebe euch die Kraft, um die ihr betet. Ich gebe euch euren Freimut, um mein Wort weiterzugeben. Ich helfe euch dabei. Ich lasse euch nicht im Stich. Er bestätigt die Gemeinde. Und das Dritte ist, sie tun ihr Werk für Gott. Sie gehen raus und reden das Wort Gottes mit Freimut. Ein Gebet, das sofort erhört wurde. Ein Gebet, um für Gott Zeugen zu sein. Weil sie genau wussten, das ist es, was wir tun müssen. Und wieder habe ich mich gefragt, wie wäre es, wenn unser Gebet genauso wirkungsvoll wäre? Wir beten würden und Gott würde es sofort erhören. Es wäre wunderbar. Und die Gemeinde hier zeigt, es ist möglich. Das heißt jetzt nicht, dass es immer so passiert, aber es ist möglich. Vielleicht stolpern wir bei dem Text auch ein wenig. Ich musste auch ein bisschen drüber nachdenken und ich muss sagen, ich bin noch nicht beim Schluss der Weisheit jetzt angekommen. Aber in dem Text heißt es auch, dass Wunder für Wunder und Zeichen gebeten wurde. Nun, wir haben diese Worte oft oder vielleicht auch schon lange auch aus unserem Vokabular ein wenig gestrichen, weil wir heutzutage eine Bewegung haben, die ein bisschen zu charismatisch ist und sagt, jeder von uns kann Leute heilen, jeder von uns kann Wunder bewirken und sagen, das ist nicht unbedingt das, was die Bibel lehrt. Und vielleicht sagen wir dann, okay, bevor wir zu weit da reingehen, Wunder und Zeichen ist eine schwierige Sache. Aber die Zeichen und Wunder, um die die Leute gebetet haben, die sie ersehnt haben von Gott, damit wollten sie nicht sagen, Herr, bitte mach, dass wir jetzt rausgehen und alle Leute heilen können, dass wir Dämonen austreiben können, sondern sie sagen, tu du Zeichen und Wunder. Sei du es, der wirkt. Sei alles, was passiert, ein Fingerzeig auf dich hin. Nicht wir sind es und nicht die Wunder, die geschehen, die im Mittelpunkt stehen, sondern du bist es, der Zeichen und Wunder tun kann und darauf vertrauen wir. Du hast die Souveränität und wir machen es von dir abhängig. Lass du es geschehen, wie du es willst. Und wir sehen, Gott macht diese Gemeinde zum Segen. Sie haben darum gebeten und er schafft Möglichkeit, ein Zeuge für ihn zu sein. Und genau das können auch wir erleben. Denn Gebet ist die Kraft der Gemeinde, um etwas zu erreichen. Es sind vielleicht nicht die Predigten, die ihr hier vorne hört, die Versammlungen, die wir besuchen. Vielleicht sind es auch nicht unbedingt die Arbeitstreffen, um den Parkplatz zu bauen, die die Menschen draußen erreichen. Weil oft ist es so, dass wir doch unter uns selber bleiben. Es gehört natürlich alles dazu zur Gemeinde. Aber vielleicht sollten wir auch beten, dass wir die Menschen erreichen. Dass wir Freimut haben, um die Menschen zu erreichen und ihnen von Jesus weiterzuerzählen. Zu beten für Erweckung in der Gemeinde. Eigentlich ist dieses Gebet hier, diese Passage in der Bibel, kein Beweis, dass Gebet etwas bringt. Auch das Gebet in Apostelgeschichte 12 ist nicht der Beweis, dass Gebet Petrus befreit hat. Gott hätte es auch ohne Gebet machen können. Aber ich denke, wenn wir an Gott glauben und glauben, dass die Bibel sein Wort ist und er in der Bibel uns etwas mitteilen möchte, genauso wie es da drin steht, dann möchte er uns sagen, betet und dadurch passiert etwas. Vielleicht nicht automatisch oder sofort, aber betet. Und ihr könnt mit meinem Wirken rechnen. Die Mönche haben früher mal gesagt, oder sagen es bestimmt heute immer noch, ora et labora. Bete und arbeite. Und ich denke, das ist der Auftrag der Gemeinde. Nicht bete und arbeite in deinem Garten oder bete und arbeite, um die Hecke zu schneiden oder irgendwas zu putzen, sondern bete und arbeite für Gottes Reich und gib seine Worte weiter an die Leute. Geh hinaus und predige sein Wort, damit noch mehr Menschen erreicht werden. Das Ziel muss immer sein, dass wir Menschen für Jesus gewinnen. Denn der Auftrag, den Gott uns gegeben hat, den Jesus uns gegeben hat, ist, macht zu Jüngern alle Völker. Und dann predigt ihnen, lehrt ihnen zu halten, alles, was ich euch gegeben habe, und tauft sie. Das heißt, man muss erst hinausgehen und den Leuten erzählen. Und vielleicht beschäftigen wir uns aber zu sehr mit unserem Leben und versuchen, ein Leben zu leben, das Gott gefällt, als ein Leben zu leben, das aus Gottes Kraft kommt. Vielleicht müssen wir uns mehr in die Abhängigkeit von Gott begeben, um für ihn zu leben, um für ihn zu arbeiten. Vielleicht sollten wir uns mehr auf das Gebet besinnen, weil wir dadurch den Fokus auf Gott legen. Vielleicht sollten wir darum bitten, ein Segen zu sein, ein Zeuge zu sein für Gott, hinauszugehen und den Freimut zu haben, von ihm zu predigen, ihm den Leuten auf der Arbeit weiter zu erzählen und nicht um uns, um unsere eigenen Probleme nur kümmern, uns darum zu kümmern, was getan werden muss, sondern Gottes Reich zu bauen. Das persönliche Gebet, es hilft, es stärkt uns. Aber das Gebet in der Gemeinde kann das nicht ersetzen. Das Gebet in der Gemeinde, es kann zu ganzen Erweckungen führen. Das hat uns die Geschichte auch schon gezeigt. Es gab ganze Erweckungen in Ländern, die nur durch Gebetsversammlungen in Kraft getreten sind. Durch Gebetsversammlungen können Menschen zum Glauben finden. Und wir haben es auch selber vor kurzem erlebt, dass Gebete erhört werden. Es gab, als Kevin den Unfall hatte, am Abend diesen Aufruf, kommt 21.45 Uhr hier zur Gemeinde, lasst uns beten. Es kam, war nicht dabei, aber es kamen 80 Leute ungefähr, wurden gesagt, und das Gebet, es wurde erhört. Also ich würde sagen, es wäre vermessen zu sagen, wenn Gott die Gebete nicht erhört hätten. Denn wenn wir uns bedenken, was Kevin für einen Unfall hatte, dann ist das schon ein enormer Schritt, ein enormes Wunder, was geschehen ist, dass er letzte Woche hier im Gottesdienst saß. Aber wie können wir das jetzt genau machen? Was können wir machen? Da ist es. Zunächst, denke ich, müssen wir erkennen, was Gott getan hat und was er gesagt hat. Was er in seinem Wort zu uns sagt. Dann sollten wir beten. Wir sollten beten für Gottes Wirken unter den Menschen. Unter uns, aber auch unter anderen. Unter uns, dass er uns stärkt, uns mit seinem Geist auch erfüllt, damit wir seinen Auftrag weitergeben können. Damit wir für ihn arbeiten können und Leute erreichen können. Dass wir keine Furcht haben vor Menschen, dass wir freimütig von ihm predigen können und dadurch ein Segen sind. Aber auch für andere, dass Gott wirkt, dass er seine Macht zeigt, durch Zeichen und Wunder, wie er es will. Gott weiß schon, was notwendig ist, um die Menschen zu erreichen. Und er wird es tun. Wir können ihn darum bitten. Er wird richtig handeln, vielleicht nicht durch uns. Vielleicht einfach durch die Natur. Aber er wird handeln. Lass uns beten für Erweckung. Für Erweckung, gerade in Espelkamp auch. Denn das ist der Sinn der Gemeinde, dass wir zu Jüngern machen, alle Völker. Und wir sollten damit in unserer Umgebung auf jeden Fall anfangen. Und dass wir beten und dann auch rausgehen und freimütig von Gott erzählen. Denn wir können uns sicher sein, egal was passiert, in Hebräer 13, Vers 8 lesen wir, Jesus Christus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer. Und wenn Jesus damals die Leute erhört hat und die Menschen bewegt hat, ein Zeuge für ihn zu sein und Leute zu Gott gefunden haben, Erweckungen passiert sind, wieso sollte er es dann nicht auch heute tun? Und wir haben gesehen, die Weltwunder aus der Geschichte, der Antike, sie sind zerfallen. Die gibt es heute nicht mehr, bis auf eins. Und die Menschen haben sich gedacht, okay, dann suchen wir uns einfach neue Weltwunder aus, die wunderbar gebaut wurden. Aber die werden auch irgendwann zerfallen. Aber Jesus, er bleibt. Und seine Kraft ist die gleiche wie damals. Und Jesus sagt in Markus 11, Vers 24, alles, was ihr bittet und betet, glaubt nur, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Das heißt, wenn wir um Gottes Eingreifen, um Gottes Kraft beten, er wird es uns schenken. Er wird uns zum Zeuge machen. Er wird uns helfen, freimütig von ihm zu reden, so wie die Gemeinde es damals erlebt hat. Wir sehen, das Gebet der Gemeinde damals, es vermochte viel. Und ich frage mich, was hat sich verändert? Glauben wir vielleicht nicht mehr an das Gebet? Glauben wir nicht mehr an den, der uns hört? Glauben wir nicht, dass Gott alles machen kann oder dass er in uns und durch uns wirken kann und Leute erreichen kann? Glauben wir, dass Gott auch heute noch die Menschen erreichen kann, so wie er es damals getan hat, wie wir es in der Bibel lesen? Wir können es herausfinden, ob er es tut. Und ich sage euch, Gott wird euch nicht enttäuschen. Wir können darum beten, dass wir als Gemeinde ein Segen sind. Und das nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Tag. Wir können für Erweckungen beten. Denn auch die können durch Gebet herausgerufen werden und angeführt werden. Lasst uns eine betende Gemeinde sein, die das Gebet in der Gemeinde ernst nimmt. Am Sonntagmorgen, am Mittwochabend, in der Gebetsgruppe, jeden Tag zu Hause. Denn das Gebet, es vermag viel. Es vermag viel mehr, als wir denken. Und ich schlage vor, dass wir uns auch jetzt die Zeit nehmen, dass wir als Gemeinde für Espekamp beten. Denn Jesus hat uns den Befehl gegeben, dass wir Leute erreichen. Und ein Teil unserer Gemeinde ist jetzt gerade am Bahnhof. Und sie versuchen, Leute für Jesus zu erreichen. Und Rudi predigt dort. Es werden vielleicht Gespräche stattfinden. Und lasst uns beten, dass die Gemeinde, dass gerade die Leute, die dort sind, den Freimut haben, von Gott zu erzählen. Dass auch durch diese Zeit, durch diesen Tag, Leute zu Gott finden. Und dass Gott am Ende für alles, was passiert, die Ehre bekommt. Ich schlage vor, dass wir aufstehen und eine kurze Gebetsgemeinschaft machen. Jeder, der möchte, der kann sich beteiligen. Und ich schließe dann ab.